Miteinander zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin heute mit einem wiederkehrenden Gast da. Zuletzt war er in der Folge 10 dabei. Es handelt sich um Jonas Scheible von Spiegel Online. Im Hauptstadtbüro ist er mittlerweile ansässig. Früher vielleicht noch bekannt von dem Blog beim Wort. Und er hat jetzt sein erstes Buch, glaube ich, veröffentlicht, das auch schon auf Platz 1 der Bestsellerliste in der Kategorie, was Umweltschutz gelandet ist.
Umweltverschmutzung bei Amazon war es.
Genau, Umweltverschmutzung. Amazon hat eine eigene Kategorie für Umweltverschmutzung und in dieser Kategorie bist du in die Top 1 gerannt. Ich weiß nicht, warum wir das Buch da einsortiert haben, aber da ist es gelandet. Magst du mal ganz kurz vorstellen, was ist das für ein Buch und worum geht's da?
Genau, das heißt bei den English Pollution, da macht es irgendwie mehr Sinn oder es fühlt sich zumindest weniger schräg an und geht eben um ja, die Zerstörung der Umwelt in jeder Hinsicht. Darum geht es auch in dem Buch, also um die Klimakrise und aber vor allem eben nicht das, was die mit der Natur und der Erde anrichtet, sondern dass nur insoweit sich das dann auswirkt auf Gesellschaft. Also vor allem auf liberale Gesellschaften, auf liberale Demokratien, das ist sozusagen das, was mich umtreibt, die Sorge, dass das, was in der Klimakrise eigentlich gefährdet ist, die freiheitliche Gesellschaft ist, dass das wirklich auf dem Spiel steht und zwar nicht erst in x 100 Jahren, sondern in den nächsten Jahrzehnten und die Überlegung, wie wir es schaffen können, die Demokratie ja, zu ertüchtigen, in die Lage zu versetzen, diese Zerstörung der eigenen Grundlagen aufzuhalten.
Ja, vielen Dank für diese Mini-Zusammenfassung schon mal. Es, das quasi als Mini-Werbeeinblendung. Es wird auch zeitnah eine Rezension zu deinem Buch erscheinen auf The Liberation Daily. Ich möchte gerade hervorheben, dieser Punkt, über den du das Buch quasi geschrieben hast, dieser Schwerpunkt, den du da gewählt hast mit der Gefährdung der Demokratie und dieser Freiheitsgeschichte, ich halte das für super relevant an dieser ganzen Debatte und für weitgehend unterschätzt. Neben den anderen Aspekten, die in deinem Buch ja auch eine Rolle spielen, aber eben eher als strukturelle Faktoren, ne, wie zum Beispiel der Zeitfaktor und solche Geschichten, dass uns eben die Zeit davonrennt. Da werden die jetzt wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen wieder vorwerfen, dass du ein Hysteriker bist und dass das alles in Wirklichkeit gar nicht so schlimm ist. Aber ich glaube, da stützt du dich ja schon so ein bisschen auf einen gewissen wissenschaftlichen Konsens, was das anbelangt. Und du machst ja auch eine ganz interessante Beobachtung, indem du sagst, dass ja gerade diese Unsicherheit mit das Problem ist an der ganzen Geschichte. Also ja, quasi, wir wissen nicht, was genau passiert, aber das ist ja mehr Teil des Problems, als dass uns das in irgendeiner Art und Weise in Beruhigung versetzen sollte.
Genau, wir wissen schon sehr viel. Wir wissen sehr grundsätzlich, wie groß die Bedrohung ungefähr ist, aber ungefähr heißt dann eben auch, die Spanne ist sehr breit und das macht es nicht leicht, darüber nachzudenken. Es macht es auch nicht leicht, das zu kommunizieren, weil also wenn wir irgendwie über 1,5 Grad oder über 2 Grad nur sprechen, da gab es mal vor ein paar Jahren eben diesen IPCC-Sonderbericht, der schon gezeigt hat, wie unfassbar groß die Unterschiede sind zwischen dem einen und dem anderen. Und wenn wir dann über realistische Szenarien von 2,7, 2,8 Grad sprechen, das ist ungefähr so der Pfad, auf dem wir gerade global sind, so, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann liegen dazwischen, ich formuliere das im Buch so, die größten Umweltveränderungen, die der moderne Mensch seit er irgendwie Städte baut und so jemals erlebt hat. Und zwischen 1,5 und 2,8 oder 3,5 Grad liegen die größten gesellschaftlichen Anstrengungen, die wir uns auch nur vorstellen können. Also das ist so, das klingt irgendwie alles so klein und so, und so ähnlich und verdeckt aber die Größe der Aufgabe und das verhindert, glaube ich, auch manchmal, dass wir uns bewusst machen, wie drängend die Lage ist und sozusagen wie viel unvorstellbare Veränderung und Bedrohung in diesem Konfidenzintervall liegt quasi. dass wir schon sehr eingeengt haben durch sehr gute Forschung in den letzten Jahren, durch die ganze Arbeit, die der IPCC macht, also die Synthesearbeit, die man ja in der Wissenschaft auch leisten muss. So. Genau, und da bleibt aber eben noch diese Restunsicherheit, von der man sich aber nicht, die man nicht so missdeuten darf, dass wir ja in Wahrheit gar nichts wissen und dass wir jetzt eigentlich auch erstmal abwarten können.
Ich muss sagen, mir fällt es auch immer und immer noch schwer, dieses Ausmaß quasi, diese ganzen Maßstäbe sich deutlich zu machen. Ich habe das jetzt auch in deinem Buch gelesen, also auf diesen, in dem ersten, ich sag mal so grob Fünftel deines Buches machst du so ein paar Force-Ritt und machst nochmal so die Basics von dem, was uns da ins Haus steht, durch. Und es ist einfach Wahnsinn. Man liest das und eigentlich so technisch gesehen wusste man es, aber jedes Mal, wenn man es aufs Neue liest, ist es doch nochmal so ein Schlag in die Magengrube. Man weiß es immer so auf einem intellektuellen Level, aber man kann sich nicht bewusst machen, was es ist. Selbst dann nicht, wenn man quasi voll auf der Linie ist, die du hier vertrittst, was für mich zumindest zutrifft. Ja? Also ich habe da größtenteils die gleiche Einschätzung wie du, die gleichen Policy-Präferenzen und so weiter. Und selbst dann fällt es einem immer noch super, super schwer, sich das Ganze bewusst zu machen. Und es muss ja nochmal unendlich viel problematischer sein für Leute, die sich da nicht so in Anführungszeichen qua Berufswegen damit beschäftigen. Und ich denke, dass diese Herausforderung auch ein gigantisches Problem ist, weil du beschreibst ja in deinem Buch dann auch, dass quasi dieser Drang zum Normalen, diese Sucht nach Normalität, die wir haben, dass die gewissermaßen ein riesen Hindernis ist. Weil wir uns eben nicht drauf einstellen können.
Absolut. Normalität ist eine starke Droge, ist so ein Satz, den ich schon ein paar Mal gedacht und ich glaube auch auf Twitter zumindest geschrieben habe. Der steht auch im Buch. In dem Fall, also an der Passage, wo ich darüber reflektiere, wie es mir geht beim Schreiben, weil ich mir auch schon fast blöd vorkam mitunter. Also man schreibt da so Sätze, die sind eigentlich fast schon albern. Also Epochen, das ist ein Epochenbruch, wir stehen an einem zivilisationsgeschichtlichen Wendepunkt, das Aussterben der Menschheit ist nicht ausgeschlossen, die Demokratie ist in ihren Grundfesten in Gefahr. So, solche Sätze schreibt man da so hin und denkt sich so, also normalerweise, wenn jemand solche Sätze sagt, dann ja, es ist so ein bisschen irgendwie überschießend und in dem Fall ist es das aber nicht. Und ich glaube auch, dass es unglaublich schwer ist, sich diese Größe und Dimension der Veränderung bewusst zu machen. Ich glaube, dass es ein permanenter Prozess ist, dass man sich immer wieder dahin treiben muss und dass man sehr schnell, da sind wir dann wieder bei der Normalität, man wird sehr schnell reingesaugt wieder in so die normalen Abläufe und andere Themen. Und wenn man sich dann mal irgendwie 2-3 Wochen nicht damit beschäftigt, dann rutscht es schon wieder so ein bisschen irgendwie aus der Wahrnehmung. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wahr ist, was so eine Zeit lang mal die Diagnose war, dass die Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit abgeschlossen sei und wir jetzt sozusagen nur noch darüber reden müssen, wie wir es machen. Sondern ich glaube, die kann nicht abgeschlossen sein. Und es gibt, das hast du eben auch beschrieben, wirklich ein Unterschied zwischen Wissen und Verstehen vielleicht. Und das soll gar nicht irgendwie so naseweiß klingen oder abfällig oder überheblich oder so. Ich habe das auch erlebt, dass ich das Gefühl hatte, mir ist das alles intellektuell klar. Und irgendwann kam der Punkt, an dem der Schreck so in die Glieder fährt. An dem man plötzlich das Gefühl hat, shit, jetzt glaube ich, das zu fühlen. Und das ist ein Unterschied. Und ich meine, man merkt den Leuten an, wenn das bei ihnen passiert. Ich finde, Twitter ist da ein ganz guter Maßstab, wo Leute sehr viel schreiben und man so ein bisschen die eigene Stimmungs- und Weltdeutungslage so nachverfolgen kann. Und dann kippt es bei manchen Leuten so. Man merkt so, ah ja, jetzt ist der Schreck in die Glieder gefahren. Und dann muss man das aber auch erst immer wieder herstellen. Also ja, das ist eine Riesenaufgabe und das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen, dass das schwer ist. Es ist schwer, es ist irre, es ist total abwegig, aber es ist trotzdem wahr.
Ja, wie gesagt, das betrifft ja uns beide auch und wir beschäftigen uns ja quasi professionell damit. Du, weil du das Buch geschrieben hast und als Journalist und ich hab das als Stoff, den ich unterrichten muss. Und ich merke das auch immer wieder im Unterricht. Du stehst da vorne und dann hast du da diese Materialien und du hörst die Referate von den SchülerInnen und dann werden genau diese Sachen gesagt. Ja, so hier und Kipppunkt hier und da wird die Temperaturkurve hingemacht und ohne radikale Maßnahmen sind wir alle im Eimer. Und dann hast du, und es wird alles gesagt und alle nicken auch so. Und dann hast du wieder dieses, ja, aber Tempolimit 130 ist schon ganz schön krass, oder? Ja, und it doesn't mesh. Ja, es kommt einfach nicht zusammen, dieses intellektuelle Wissen auf der einen Seite und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das macht es halt so super, super schwierig, da dann irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Mein absolutes Lieblingsargument in dem Kontext ist ja immer dieses, ja, Deutschland ist nur für 2% der globalen Emissionen verantwortlich und was wir machen, hat eh keine Auswirkung. Und so, okay, und dann machen wir nichts. Das ist genauso ein Favorit wie die Klimakrise lässt sich nur global lösen. Ja, yeah, no shit. Aber das wird dann immer nur so als Ding benutzt, um nichts zu tun. Also ich habe, da kommen dann nie Vorschläge für ein globales Handeln hinterher, wie auch. Ja, wir haben ja überhaupt keine Institutionen, keine Prozesse, kein gar nichts, mit dem sich ein so globales Handeln überhaupt umsetzen ließe. Und das ist so ein Teil, über den bin ich in deinem Buch auch gestolpert, also in einem positiven Sinne gestolpert, wo du das beschreibst mit dem Geoengineering. Weil das ja quasi effektiv globales Handeln ist, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass da alle in der UNO irgendwie um einen Tisch sitzen und dann wird da abgestimmt und dann setzen alle was um, sondern da werden dann irgendwann mächtige Player, die quasi die entsprechenden Ressourcen haben und verzweifelt genug sind, einfach Maßnahmen ergreifen, unilateral, die aber die gesamte Welt betreffen, weil alles, was du am Klima rumspielst, eben die komplette Welt betrifft. Und das ist ja, glaube ich, eines dieser Dinge, und das fand ich sehr erhellend, wo du dann sagst, und an der Stelle geht die Demokratie den Bach runter, weil da stimmen wir dann nicht drüber ab und sind super davon betroffen. Und das fand ich eine Perspektive, die du da aufmachst, quasi, dass du auf die Art argumentierst, dass wir die Freiheit letztlich komplett verlieren im Kampf gegen die Klimakrise, wenn wir nicht wirklich höllisch aufpassen sozusagen. Das ist schon eine sehr interessante Zielrichtung in der Debatte, die ich viel zu wenig lese.
Ja, also das ist eben genau das, was mich umtreibt, sozusagen der Verlust der Freiheit auf ganz vielen Ebenen durch durch die Prozesse, die da in Gang gesetzt werden. Und dem entgegen würde ich setzen, die teilweise sagen, Einschränkung von bestimmten Spielräumen heute in bewusster Entscheidung sozusagen durch in einem Akt demokratischer Selbstermächtigung, um eben Spielräume in Zukunft zu bewahren. Und Geoengineering ist sozusagen einer der sicher übersehenen Punkte so, die da drohen können. Das ist also wir reden da klassischerweise das, was am häufigsten diskutiert und am wahrscheinlichsten ist, wäre sozusagen solares Geoengineering, dass man also in irgendeiner Form versucht, Sonnenlicht abzublocken, so ein bisschen, indem man die Effekte kopiert, die so ein Vulkanausbruch erzeugt, indem man Chemikalien ausbringt in der Atmosphäre und dann bildet sich da so eine reflektierende Schicht sozusagen. Das ist halt total realistisch. Also das kann, und ich bin relativ überzeugt, wenn die Dinge schwer oder wenn die Lage eskaliert, wird es irgendwann passieren und dann hat es halt keiner mehr unter Kontrolle. Und dann ist es auch wiederum abgeleitet ein totales Risiko, weil stellen wir uns mal vor, irgendwer macht das, irgendein Staat macht das oder ein Unternehmer, der irgendeinem Staat zugerechnet wird, macht das. Und die Konsequenzen sind so, dass an einem anderen Teil der Welt irgendwie sich die Effekte besonders zeigen und die Ernten ausfallen, so in einer anderen Großmacht. So, also dann beginnt das politische Blame Game, dann beginnt die Frage, wie beenden wir das, wie rächen wir das, wie kompensieren wir das, und dann geraten wir in ziemlich gefährliche Fahrwasser. Und das ist sozusagen nur eine Möglichkeit, über die wir da nachdenken müssen. Die anderen sind unmittelbarer, da geht es dann um Katastrophenlagen, Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit, zerstörte Lieferketten, haben wir alles gesehen jetzt in den letzten Jahren. potenziell Kriege, Bürgerkriege, Migrationsbewegungen, Reaktionen darauf und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich, also auch schlicht die Vorstellung, was können wir denn eigentlich entscheiden? Also stellen wir uns mal eine 2-Grad, eine 3-Grad, eine 4-Grad-Welt vor und permanent aufeinanderfolgende Katastrophenlagen, permanente Zerstörung von Infrastruktur, permanente Zerstörung von Lieferketten. Was hat man denn da noch in der Hand? Also, man dann räumt man halt permanent den Notlagen hinterher. Aber das ist nicht irgendwie eine souveräne demokratische Entscheidungsfindung oder Gestaltung des eigenen Lebens, sondern das ist dann halt permanenter Ausnahmezustand. Und da hätte man, da wäre man dann sogar in irgendwie de jure und auf dem Papier immer noch liberalen Gesellschaften halt an dem Punkt, an dem man sagen muss, gut, materiell ist da halt nicht mehr viel übrig von dem, was wir uns heute so vorstellen, was wir gemeinsam regeln können.
Ja, das finde ich auch ganz faszinierend, diese Vorstellung, die du da aufmachst. Du argumentierst es ja quasi im Buch auch so, dass du quasi sagst, hier, diese externen Schocks, also sowas wie das Ahrhochwasser oder Dürren oder was auch immer, die nehmen ja, allein, wenn wir an die Medien denken, wenn wir an uns als Gesellschaft denken, nehmen die ja Aufmerksamkeit in Beschlag. Und das ist in der Politik ja genauso. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn diese Katastrophen passieren, wenn ich dich da richtig verstanden habe, haben wir quasi so eine Art Kaskadeneffekt, weil dann noch mehr Aufmerksamkeit von der langfristigen Problemlösung abgezogen wird, weil wir eben nur noch am Hinterher aufräumen sind und in einen permanenten Krisenbewältigungsmodus geraten, in dem ein Nachdenken über Lösungen noch weniger möglich ist als heute. Das ist eigentlich eine total absurde Situation. Da hatte ich vor der Lektüre von deinem Buch noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn es schlimm genug wird, dann werden wir einen Handlungsdruck haben und entsprechend Dinge tun. Aber dein Argument ist ja quasi, das ist gar nicht der Fall, gar nicht zwingend, ja, sondern dass wir da dann eben einen Handlungsdruck haben, Symptombehandlung letzten Endes zu machen, aber dass der Handlungsdruck der Lösungsfindung sozusagen eher noch abnimmt in dem ganzen Ding. Und ich habe noch einen Nebenaspekt, weil du das gerade so am Rande erwähnt hast, ja, die privaten Akteure sollte man da, glaube ich, auch echt nicht unterschätzen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Penner wie Elon Musk oder sowas halt einfach beschließt, ich pumpe jetzt ich mache die Aerosol Company auf und jagt da irgendein unerforschtes Chemikalien-Ding unter einem republikanischen Präsidenten, der mir da einfach die Genehmigung gibt, in die Luft. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, das ist nicht unrealistisch bei den Leuten, ja, oder so ein Jeff Bezos oder so, weil die haben ja die Mittel, um sowas gegebenenfalls auszuprobieren. Und wie du schon sagst, unrealistisch ist das überhaupt nicht. In der Diskussion ist das schon länger drin. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst von Kim Stanley Robinson, das Ministry of the Future. Da machen die das ja auch. Das ist, glaube ich, Indien, wenn ich mich richtig entsinne, die damit aus purer Verzweiflung letzten Endes anfangen und wirklich sich über den Rest der Welt einfach hinweg wegsetzen und sagen, wir pumpen das jetzt da hoch und fertig. Ja, stoppt uns. Ja, wer will das machen? Und spätestens, wenn man dann die realen Mächteverhältnisse noch dazu nimmt, ja, wenn das eine Atommacht tut oder sowas, das sehen wir jetzt gerade auch im Ukraine-Krieg, die kriegst du nicht aufgehalten. Wenn die sich in den Kopf setzen, irgendwas zu tun, dann kann der Rest der Welt da einfach nur ganz doll protestieren. Aber das war es dann gegebenenfalls auch. Also da stehen uns echt noch richtig krasse Probleme ins Haus, die wir, glaube ich, also die ich bisher auch nicht wirklich auf der Agenda hatte, eben im Zusammenhang mit der Klimakrise. Deswegen finde ich das sehr wertvoll, dass du diese Denkanstöße gibst. Ganz egal, ob man dann mit deiner genauen Prognose und Analyse dann zustimmt, aber zumindest mal über das Problem sprechen sollte man.
Ja, sollte man, finde ich auch. Und das, was du eben ansprichst, ist total zentral und wirklich faszinierend. Ich kriege das ja jetzt irgendwie in der täglichen Arbeit mit, ich viel mit PolitikerInnen spreche, die in Verantwortung sind oder in Verantwortung kommen wollen. Und es war ja in den letzten Jahren gerade von Grünen immer wieder die Analyse formuliert worden, wir sind zu reaktiv. Politik bereitet sich zu wenig auf die Zukunft vor. Es kommt nicht auf Ballhöhe, war so eine Habeck-Formulierung. Arbeitet nicht vorausschauend. Und jetzt sind die in der Regierung und stellen fest, es ist extrem schwierig, das hinzubekommen, weil man permanent in ja, reingesaugt wird auch wieder in den Alltag. Und es ist immer irgendwas zu tun. Und man hat einfach nur Kapazität, sowohl als PolitikerIn, als auch als Institution, als Apparat, sich mit einigen wenigen Problemen zu beschäftigen. Ich erwähne in dem Buch auch namenlos Leute, mit denen ich geredet habe, die dann so Dinge sagen wie, wir können irgendwie jede Krise lösen, aber maximal 1 bis 2 auf einmal. Oder man versucht eben in der Politik immer nur durch den Tag oder die Woche zu kommen, selbst in höchster Funktion. Und man sah das, finde ich, gut im letzten Jahrzehnt, dass während wir das erlebt haben, als wahnsinnig krisenreich galt und genau das verhindert hat. Wenn wir heute zurückschauen, wissen wir aber, es war eigentlich eine relativ stabile Zeit. Also finanz- und währungspolitisch, ökonomisch, Geld war eigentlich im Überfluss da. Und zwar auch sonst irgendwie die ganz großen globalen Krisen, wie jetzt zum Beispiel der russische Angriffskrieg, den ist natürlich 2014, der da schon begonnen hat, aber noch nicht in dem Ausmaß und den Schockwirkungen wie jetzt. China hat sich noch anders verhalten, die USA waren irgendwie die meiste Zeit über kontrollierbar oder weniger erratisch. So, und trotzdem ging es damals nicht. Und wenn jetzt die Schocks zunehmen, dann geht es halt immer und immer und immer weniger und man wird noch weniger in der Lage sein, den Verlauf der Dinge irgendwie zu beeinflussen, so je mehr Schocks kommen. Und je mehr Schocks kommen, desto, das ist vielleicht auch noch ein zentraler Gedanke, desto mehr geraten die Dinge ja unter Stress. Also soziale Strukturen, komplexe Prozesse und so, die platzen ja nicht von einer Sekunde auf die andere, sondern die sind irgendwie relativ eine Zeit lang stabil, wenn die laufen. Da gibt es ein paar interessante Beispiele aus der Gegenwart, fand ich. Ein Beispiel Brexit. Ja, wir haben immer darüber gesprochen, was könnte das für ökonomische Auswirkungen haben. Alle haben gesagt, die werden fatal werden. Und dann kam der Brexit und erstmal passierte nicht viel. Und ich sagte immer, das ist nicht erstaunlich. Die Dinge laufen ja noch. Da stecken ja Jahrzehnte der Institutionenbildung und der Normenbildung und der Regelsetzung hinter. Das dauert jetzt erstmal. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert und man merkt aber jetzt, dass die Auswirkungen kommen. So, und aber halt eben erst nach einigen Jahren. Und in der Pandemie hat es auch eine Weile gedauert, bis diese ganzen Verschiebungen, der kann nicht mehr liefern, da gibt es keine Paletten mehr, dort kommen die Container nicht an, dann sind die Container plötzlich alle in den USA und werden dann in Shanghai gebraucht und so weiter und so fort. So bis ich das dann durchgeschüttelt hatte, bis wir dann hier gemerkt haben, oha, jetzt steigen die Preise aber richtig. So, und die Klimakrise wird eben eine permanente Zunahme von diesen Schocks liefern, die auf unsere ganzen Systeme einwirken, ja, von Bahngleisen und Wasserspeichern und Straßen bis zu Rechtssystemen, politischen Wirtschaftssystemen. Und die halten halt nur eine gewisse Menge von Schocks aus, so bis sie irgendwie irgendwann nachgeben.
Hey, du hast jetzt gerade 3 interessante Punkte aufgemacht, die ich noch vertiefen will. Ich glaube, der erste und vergleichsweise übersichtlichste davon ist ja diese inhärente, oh Gott, es fehlt mir gerade der Fachbegriff, ja, wenn etwas weiterläuft, ne, ist so eine, oh Gott, wie nennt man denn das, wenn man was nicht stoppt, weil es noch weitergeht. Ja, genau, so Massenträgheit gewissermaßen, ja. Weil das ist ja die andere Seite von dieser Medaille. Selbst wenn wir die ganzen Schocks verarbeitet haben, ja, also würde jetzt Großbritannien heute auf einen Schlag, ja, Harry Potter kommt, schwingt seinen Zauberstab, sagt irgendeinen Spruch auf und puff, sind alle institutionellen Probleme gelöst, Großbritannien ist wieder in der EU und alles läuft. Das würde ja trotzdem Jahre dauern, quasi diese ganzen Nachschocks im System zu absorbieren. Und genau das gleiche Problem haben wir bei der Klimakrise auch, das beschreibst du ja letztlich auch. Ja, wir hören ja diese ganzen Prognosen, die laufen ja immer bis 2100. Und da muss ich auch sagen, als du dann geschrieben hast, ja, das geht ja danach weiter, da dachte ich dann auch so, ja schon, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, einfach weil mein eigener Zeithorizont natürlich über 2100 gar nicht rausgeht, da werde ich ja wahrscheinlich tot sein und meine Kinder werden da Enkel haben, vermutlich, also hoffentlich, und das sind einfach so absurd lange Zeiträume, aber natürlich geht das ja dann auch noch weiter. Das heißt, wenn wir quasi die Klimakrise gelöst kriegen, bis was weiß ich, 2060 oder sowas, dann haben wir ja noch Jahrzehnte und Jahrhunderte, in denen diese Nachwirkungen wie durch Masseträgheit weiterlaufen und sich immer noch weiter verstärken und immer noch Kaskadeneffekte auslösen, die wir überhaupt nicht ab überblicken können. Und das finde ich, das ist richtig krass erschreckend. Und das lähmt einen auch. Das ist so ein ganz grundlegendes Problem bei der Klimakrise. Sobald du verstanden hast, wie umfassend das Problem ist, bist du gelähmt. Ja, das ist, ich habe das mal im Blog als Sandwich-Problem beschrieben, ja, weil das einfach ein so gigantisch ist als Problem, das quasi von dem Policy-Problem gibt es ja diese riesigen Dinger, die komplett Menschheitsaufgaben sind, ja, da weißt du gar nicht, wo anfangen. Dann hast du so diesen Mittelbereich, so dieses typische Krisengelöse, worin Politik relativ gut ist, und dann hast du den ganzen Kleinscheiß unten sozusagen. Ja, und die Politik ist super schlecht im Kleinscheiß und sie ist super schlecht bei den großen Aufgaben und eigentlich gut in der Mitte. Deswegen lösen die ja auch ständig Krisen. Und das wäre quasi so ein weiterer Punkt, ja, weil das ist ja nicht nur auf die Politik beschränkt. Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Unternehmen, in dem ich arbeite, dass quasi die Bewältigung des Tagesgeschehens und die Bewältigung aller Aufgaben, die da immer anstehen, die haben immer Priorität, die drängen das Langfristige, das zukunftssicher machen, immer raus. Das ist ja auch das, wie Unternehmen letztlich untergehen. Ja, warum Unternehmen es nicht schaffen, sich zu modernisieren und neue Innovationen rauszuhauen nach einer Zeit, weil quasi der Krisenbewältigungsmodus überhand nimmt. Und das ist ja in der Politik nicht anders. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Da kommt das rein, was ich jetzt mal so als die autoritäre Versuchung betiteln würde, weil da der Schluss nahe liegt, auch wenn der grottenfalsch ist, dass quasi das ein Demokratieproblem ist und dass die Lösung darin bestehen muss, dass man quasi die Entscheidungen aus der großen Konsensfindung rausnimmt und eine Autorität überträgt, wer auch immer das ist. Das hängt dann davon ab, von wem wir sprechen. Ja, das kann der charismatische Führer sein, was besonders bei Rechtsradikalen beliebt ist. Auf Seite der KlimaaktivistInnen kommt gerade diese absolute rattige Idee der Klimaräte wieder hoch. Da hat sich jemand von der Last Gen letzthin wieder dafür ausgesprochen. Dann hast du so Liberale und Libertäre, die lieben ja ihre Technokratenregierungen. Und das sind aber alles letzten Endes ja Dinge, die sind eine Versuchung, aber die lösen ja das Problem nicht. Die machen es ja eher schlimmer. Zumindest glaube ich, deine Argumentation so auch verstanden zu haben.
Genau. Also der Schluss, dass man das irgendeiner sozusagen einer Instanz, die am besten noch irgendwie autoritär durchregiert, übertragen sollte, ist in der Tat grottenfalsch. Also ja, aus verschiedenen Ebenen. Man sieht, ja, existierende Diktaturen machen es nicht so. Also wenn man sich mal so mal in die Wirklichkeit guckt, dann ist das auch überhaupt nicht überraschend, weil wenn man sich mal anguckt, was die Klimakrise eigentlich ist, dann ist sie ein ökologisches Problem, dann ist sie ein Freiheitsproblem und dann ist sie so ein Problem von, ja, vielleicht Beschränkung von Extraktion, um es mal so zu formulieren. Nichts davon ist irgendwas, wo autoritäre Systeme gut darin wären, sich darum zu kümmern. Also man verweise da auf so ein paar Studien, ohne die jetzt im Detail zu nennen, aber man kann sich das eigentlich wurscht, egal um welches ökologische Problem es geht. Alle Studien, die es dazu gibt, zeigen im Wesentlichen, Demokratien schneiden geringfügig besser ab als Diktaturen. Das kann auch überhaupt nicht überraschen, weil natürlich sind Diktaturen so aufgebaut, dass der Rechtsstaat relativ schwach ist, dass die Macht haben und Möglichkeiten haben, Dinge auszubeuten und sich zu bereichern, dabei nicht kontrolliert werden und nicht eingeschränkt werden und das auch tun. Und dabei hilft es halt, wenn man irgendwie sozusagen die Umwelt ausbeutet, Klammer auf, da waren die Demokratien historisch auch gut drin, Klammer zu. Ein Freiheitsproblem muss Diktaturen sowieso nicht umtreiben, weil das Letzte, was autoritäre Herrscher interessiert, ist, ob ihre Leute eigentlich irgendwie freie Leben in liberalen Gesellschaften führen. Das wollen die gar nicht. Und da kann man sozusagen auch relativ klar herleiten, dass das nicht passieren wird. Also dass real existierende Diktaturen wahrscheinlich nicht plötzlich anfangen werden, voranzugehen im Klimaschutz. Und dann gibt es noch vielleicht den letzten Schritt, über den wir ja hier immer reden, weil wir sprechen ja aus einer existierenden liberalen Demokratie heraus. Dann ist ja immer die Frage, könnten wir sozusagen, sollten wir unser System transferieren in irgendein autoritäres, können wir uns sagen, was abschauen? Und dann wird es natürlich alles irgendwie komplett absurd, weil man sich ja vorstellen würde, irgendjemand müsste entscheiden, dass man irgendeine Gruppe einsetzt oder irgendein Technokratengremium oder einen starken Führer oder wer auch immer, der oder die dann damit betraut wäre, jetzt aber mal wirklich Klimaschutz zu machen. Also allein schon der Weg dahin ist komplett absurd. Wie sollte der aussehen? Und wenn man es tun würde, kann ich eines garantieren, was dann nicht passieren würde, nämlich, dass diese Person oder dieses Gremium dann in einem gutwilligen Sinne Klimaschutz machen würde. Weil wer sollte sie dann noch dazu zwingen? Oder sie dazu nötigen oder sie kontrollieren oder sie im Blick behalten? Also wer schützt den Staat oder den Klimaschutz vor den Klimaschutzerherrschern? Das ist wirklich vorne und hinten nicht sinnvoll und nicht durchdacht. Und dann ist es auch noch falsch, weil die Diktatur nie die Antwort ist und nie die Antwort sein darf. Deswegen Haken dran, alles Käse. Wenn uns einer aus diesem Schlamassel raushauen kann, dann sind es, sagen wir, in den freien Gesellschaften, indem wir uns selber dazu bringen und unsere liberalen Systeme ertüchtigen, das zu tun, was getan werden muss. Und dann hoffentlich, weil wir vorhin bei globalem Handel waren und der Unmöglichkeit, dass wir jetzt irgendwie uns alle an den Tisch setzen und einmal die Hand schütteln und unterschreiben und dann gehen alle mit und dann eben also die anderen mitziehen, die nicht vorangehen werden.
Und was denkst du, wie könnte das quasi aussehen, sich gegen diese Versuchung dann aktiv zur Wehr zu setzen? Ja, du beschreibst ja immer, wie wichtig es ist, dass wir unsere Freiheit bewahren. Und das ist, weil eben nur da tatsächlich effektiver Klimaschutz überhaupt möglich ist. Aber gleichzeitig haben wir schon festgestellt, dass wir super schlecht da drin sind, in unserer Freizeit das Ganze zu tun. Ja, das ist ja irgendwie so ein unauflösbares Dilemma.
Weiß ich nicht, ob ich so beschreiben würde. Ich würde sagen, das Gute ist ja, dass es in Wahrheit gar nicht so viele Kräfte gibt, die ernsthaft mit irgendwelchen autoritären Möglichkeiten liebäugeln. Also ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber die spielen keine ernsthafte Rolle. So. Und wenn, dann ist es mal so ein bisschen so, die in China, die sind ja schon schnell, aber das ist dann auch irgendwie nicht weiter durchdacht und so. Deswegen droht, glaube ich, die autoritäre Gefahr von jenen, die sich gerade ernsthaft um Klimaschutz bemühen, gar nicht so sehr. Was gut ist, weil es droht sowieso ständig autoritäre Gefahren von überall und jede, die uns erspart bleibt, macht uns das Leben leichter. Und dann muss man aber, glaube ich, und das ist das zentrale Argument in meinem Buch, ich glaube schon, dass es wahrscheinlich so, wie es jetzt funktioniert, nicht schnell genug funktionieren wird. Also wenn wir jetzt einfach sagen, okay, Demokratien sind irgendwie die Lösung, ist wahr, und das heißt, alles bleibt, wie es ist, und dann wird es schon funktionieren, dann geht man, glaube ich, in die Irre. Und der Witz ist aber, sich sehr genau zu überlegen, wo hakt es denn in Demokratien? Wo sind vielleicht Veränderungsmöglichkeiten? Welche davon sind möglicherweise problematisch? Welche davon sind vollkommen unproblematisch? Und sich dann zu überlegen, wie man von da aus das, was ich wehrhafte Klimademokratie nenne, schaffen kann, nämlich ein demokratisches System, das im Kern ein demokratisches System ist und bleibt und abgesichert bleibt. Und trotzdem möglicherweise manche Dinge anders macht und in manchen Details auch anders aussieht als bisher.
Okay, aber wie funktioniert das dann mit Opposition effektiv? Weil ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diabolus, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, das klingt erstmal alles immer super toll, dass wir quasi dann demokratisch zu dieser Erkenntnis geraten und dass wir dann gemeinsam festlegen, wir müssen jetzt harte Maßnahmen ergreifen und so weiter. Aber das geht verdächtig in diese Richtung. Demokratie ist eine ganz tolle Sache, wenn sie zu dem Schluss kommt, bei dem ich ebenfalls schon lande. Also was machen wir quasi mit den Leuten, die jetzt schon sagen, ja, nee, diese ganzen Übergriffe des Staates sind ein Riesenproblem. Du machst in meinen Augen ein sehr überzeugendes Argument für diese Übergriffe jetzt sozusagen, ja, weil die Freiheitseingriffe jetzt einem größeren Freiheitsverlust später gegenüberstehen. Aber diverse Leute werden dir da nicht zustimmen. Also, verstehst du, wie ich meine? Und wie gehen wir mit denen um? Das sehe ich als ein Riesenthema.
Ja, also, es ist natürlich nicht einfach. Also so, und jeder, der behauptet, er hätte irgendwie jetzt zwei Hebel im Kopf und die muss man drücken und dann läuft es, der erzählt Käse. So. Und das Grundlegende, also wir können gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, was ich mir vorstellen kann, was ich irgendwie da meine und für sinnvoll halte. Aber das Grundproblem oder die Grundanalyse, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht alle immer einer Meinung sind und dass man bestimmte Dinge, also dass man versuchen muss zu überzeugen, dass man versuchen muss zu überreden, dass man versuchen muss zu dealen und zu verhandeln, dass man zweifelt versuchen muss durchzukämpfen, so wie das, was das Bundesverfassungsgericht demokratischen Meinungskampf nennt, das geht nicht weg. Das wird nie weggehen. Ich glaube, man muss Schritte machen, um sich sozusagen nicht jeden Tag wieder in diesen Kämpfen zu verlieren. Aber die muss man gehen. Und es ist, ich versuche sozusagen, indem ich herleite und versuche zu zeigen, so nachvollziehbar wie möglich zu zeigen, die einzige Lösung ist Demokratie und kann nur Demokratie sein. B, Demokratie ist veränderbar und war es immer. C, Demokratie schränkt auch heute schon zum Wohle aller bestimmte Handlungsspielräume für andere politische Akteure ein. Schuldenbremse macht das, Denkmalschutz macht das, Zentralbanken machen das ganz massiv, um mal die einleuchtendsten Beispiele zu nehmen. Indem ich versuche, das zu zeigen, versuche ich natürlich A, Leute zu überzeugen und B, irgendwie diesen permanenten Vorwurf, alles, was jetzt irgendwie sagt, Klimaschutz muss aber sein, ist autoritär, so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzuziehen, was ich doch wirklich für falsch halte. Das ist sozusagen eine diskursiver Einwurf, eine Intervention. Klar, anders geht es nicht. Und das wird auch nicht aufhören. So. Wird die Leute, die bremsen wollen und die das alles für Quatsch halten, die sind da. Und ich glaube, sie sind auf einem fürchterlichen Holzweg, der uns alle irgendwie sehr viel kosten wird. Im Zweifel unsere Freiheit. Aber okay, that's it. So, und jetzt dann müssen wir versuchen, irgendwie genügend Leute davon zu überzeugen, dass das andere der bessere Weg ist. Das hört nicht auf. Die Verantwortung wird uns keiner nehmen.
Ja, weil das ist genau das, was ich auch sehe. Ja? Ich glaube, unser größtes Problem sind, wie du das vorher auch schon angedeutet hast, ja weniger so die direkten Leugner und Autoritätsbefürworter. Also ich mache mir beim Kampf gegen die Klimakrise weniger Sorgen über die AfD, aktuell zumindest. Ja, also die sind nicht diejenigen, die da das größte Problem sind, sondern der Konflikt innerhalb des demokratischen Lagers. Wenn ich mir jetzt einfach nur diesen jüngsten Kompromiss der Ampel angucke, ja, da stehen Konzepte gegeneinander. Was ja grundsätzlich gut ist. Ja, in einem Pluralismus, in der Demokratie sollten ja eigentlich auch Konzepte offen miteinander ringen. Aber das Resultat dieses Ringens ist halt im Endeffekt eine gegenseitige Blockade. Ja, weil du hast eben diese komplett sich gegenüberstehenden Ansätze. Du hast auf der einen Seite so dieses Setzen auf den Marktmechanismus mit dem CO2-Preis und dem ganzen Kram, wie das sich die FDP vorstellt und zu Teilen auch die CDU. Und dann hast du dieses eher, ich nenne es mal das Dirigistischere, was die Grünen befürworten. Und diese beiden Ansätze, in meinen Augen schließen sie sich zwar nicht wirklich aus, aber politisch schließen sie sich aus. Ja, also nicht in der Policy. Ich bin ja grundsätzlich dafür everything in the kitchen sink. Ja, wir probieren einfach alles auf einmal. Aber auch da gibt es gute Argumente gegen, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber zumindest politisch bedient das ja völlig andere Lager, bedient das völlig andere Lobbys. hängen da ganz, ganz andere Identitäten, ganz, ganz andere Biografien dahinter. Und es sorgt mit für eine Lähmung dieses Systems. Und es gibt ja letztlich keine Möglichkeit, das aufzubrechen, weil es steht ja jetzt nicht in den Karten, dass sich eine demokratische Mehrheit, was weiß ich, 70% entweder Grüne oder FDP entscheidet. Also demokratisch wird dieser Konflikt nicht gelöst werden. Wie du schon sagst, ja, der bleibt bei uns. Den werden wir Tag für Tag ums Neue auskämpfen müssen. Und ich mache mir ehrlich gesagt auch keinerlei Hoffnungen, dass wir irgendwann in einem Status, in einer Situation sein werden, wo wir einfach zurückschauen und dann quasi sagen, so hier, jetzt haben wir empirisch festgestellt, diese Methode funktioniert und diese nicht. Einfach deswegen, weil das doch bei nirgends was anderem jemals funktioniert hat. Ja? Wir haben bei diversen Sachen tonnenweise Empirie und die wird komplett ignoriert, ist teilweise nicht mal bekannt. Das ist einfach völlig egal gewissermaßen. Und ich gehe davon aus, es wird beim Klimaschutz genauso laufen. Also ob der CO2-Preis nachher am Ende effizient ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Wenn er es nicht ist, werden die Liberalen trotzdem weiter dafür sein. Und wenn er es ist, werden die Linken ihn weiterhin ablehnen. Einfach weil er, weil die ihre eigene Identität viel zu stark mit dranhängt. Und das ist auch eine von diesen Sachen, bei denen mir immer Angst und Bange wird und ich ein ganz, ganz flaues Gefühl in der Magengrube kriege.
Ja, ich glaube, wir beobachten da auch in der Tat gerade eine Form der Identisierung oder so. Also ein Herausbilden von Identitäten entlang von bestimmten Interventionen oder Maßnahmen, die ich allerdings für vollständig fiktiv halte. Also in Wahrheit ist es, da bin ich bei dir und ich glaube auch, dass es nur so mittelgute Argumente dagegen gibt, in Wahrheit geht es nur mit verschiedenen Maßnahmen, also um es mal idealtypisch zu sagen, es geht nur mit CO2-Preisen, / Zertifikatehandel und Subventionen, rauskaufen, Geld in die Hand nehmen und verboten. Interessanterweise, und es geht auch nur mit den Techniken, die absehbar in den nächsten 20 Jahren zur Verfügung stehen. Und das wird halt weder die Kernfusion sein, das werden auch nicht irgendwelche ganz neuen Heizformen sein. Und es werden, bei Ernährung wird es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Da gibt es andere Formen, irgendwie so der Proteingewinnung und so. Aber am Ende wird es auf jeden Fall auch nicht mit so viel Kühen, Schafen und Ziegen sein und so. Und in Wahrheit wissen das, glaube ich, alle. Aber die politische Logik sagt, wir müssen uns sozusagen absetzen von den anderen. Wir müssen ein eigenes Konzept definieren. Deswegen gibt es dann so eine Verengung und dann wird so getan, als wollten die Grünen alles verbieten, was einfach auch nicht wahr ist. Also die setzen auch auf den Instrumentenmix und die Union tut so, also wollen sie gar nicht verbieten, was dann zu der absurden Situation führt. Ich hatte das neulich im Text mal beschrieben, so eine Szene in der KASF, also Adenauer-Stiftung-Veranstaltung, wo dann Klaus Töpfer, der ehemalige CDU-Bundesumweltminister, aufstand und sagte, ja, ich habe das aber alles mit Verboten gemacht und wir müssen weiter auch verbieten können. Und dann sagte Friedrich Merz, hey, ja, also so war es jetzt auch nicht gemeint ungefähr. Also natürlich braucht es das schon auch, aber halt nur als Teil und wichtiger sind irgendwie Marktinstrumente und so. Und das war sozusagen der erste Widerspruch und dann kam sofort das Eingeständnis, ja, natürlich geht es nicht ganz ohne. Und im Grunde wissen das alle. Und ich glaube, die FDP weiß auch, dass es nicht alleine mit einem Emissionshandel getan sein wird. Selbst wenn man den hinbekäme, würde er nicht 100% der Emissionen abdecken. Und da muss man immer noch überlegen, wie man mit den anderen 30%, wenn man 70% im EU-Emissionshandel drin hat, umgeht und so. Aber wir erleben gerade den Versuch, es trotzdem zu behaupten und um sozusagen einen eigenen spezifischen gelben oder schwarzen oder grünen Weg für den Klimaschutz zu finden, der, glaube ich, zum Scheitern verurteilt ist, weil es sie nicht mehr gibt. So viel Zeit ist nicht mehr. Und ich hoffe noch, dass wir es schaffen, dass das nicht gerinnt zu allzu starken Identitäten, die dann wirklich die Bejahung von anderen Maßnahmen ausschließen. Da muss ich irgendwie Optimist bleiben. dass wir das hinkriegen. Weil wenn das weitergeht, dann wird es in der Tat, so ist in der Tat ein Anlass zu einem flauen Gefühl im Magen.
Das ist auch genau mein Argument, warum ich immer sage, wir müssen quasi alles auf einmal probieren, weil, wie du schon sagst, wir haben, es ist A, unrealistisch, dass wir uns auf einen sauberen Weg einigen, und zum anderen ist es wahrscheinlich nicht mehr ausreichend. Aber ich konzentriere mich da tatsächlich einfach auf die politische Umsetzung. Mir ist völlig egal, wie intellektuell schlüssig irgendwas ist. Das ist etwas, was ich der FDP immer gebe. Ja, dieser CO2-Preis ist ein intellektuell unglaublich schlüssiges Konzept. Ja, wenn man sich das anguckt, das ist ein rundes Ding, das funktioniert. Ich erkenne da quasi auch keinen Denkfehler drin. Es ist nur grotesk unrealistisch, ja, weil niemals wirst du es schaffen, einen CO2-Preis durchzusetzen, der die Höhe erreicht, die als Steuerungswirkung notwendig ist und von der die immer behaupten, dass sie diese Höhe erreichen wollen, die hat er ja noch längst nicht, ohne dass da massive Proteste dagegen stattfinden, die dann die Politik zum Einlenken zwingen. Das ist völlig unmöglich. Ich mache das gerade ganz aktiv fest an dieser Heizungsdebatte, weil die mit diesem Wärmepumpenverbot, was der, glaube ich, der Habeck vorgeschlagen hat, nee, Quatsch, Gasheizungsverbot, was der Habeck vorgeschlagen hat. Weil das zeigt für mich die ganze Absurdität dieser Debatte auf. Wir wissen alle, dass wir nicht weiter mit Gas heizen können. Das ist völlig offensichtlich, dass besser heute als morgen der neue Einbau von Gasheizungen nicht mehr passieren darf. Und wir tripseln aber völlig um die Konsequenzen davon herum. Ja, und dann kriegst du solche Aussagen wie, ja, nee, das geht nicht, weil das ist zu teuer für die Leute. Und weil das zu teuer ist, können wir es nicht verbieten und stattdessen müssen wir einen CO2-Preis machen. Als ob es einen funktionalen Unterschied gäbe, ob ich die Gasheizung deswegen nicht einbauen kann, weil sie verboten wurde von Habeck oder weil der Lindner den Preis da dafür auf 200.000 Euro pro Stück erhoben hat. Das ist Jacke wie Hose. In beiden Fällen kann ich es nicht einbauen. Ja, also das ist wirklich nur noch, wie man das Ding nennt. Nur, dass halt das Verbot ein hartes Ding ist, das versteht jeder sofort. Und den CO2-Preis versteht keine Sau. Und es ist super einfach, an dem CO2-Preis rumzuspielen. Ja, mit Ausnahmen und Übergangsfristen und das Ganze noch komplexer und noch komplexer und noch komplexer zu machen. Und es dann bis zur Unkenntlichkeit aufzuweichen. Das ist ja mein Hauptargument dagegen. Wie gesagt, intellektuell super schlüssig. Aber politisch, ich sehe nicht, wie das umgesetzt werden soll. Und da landest du dann gleich wieder bei dieser autoritären Versuchung, weil du dann halt quasi sagst, ja, wir brauchen da dann quasi irgendwie ein Gremium oder eine Verfassungsregel oder so, um das dem politischen Meinungsstreit zu entheben. Und ich glaube, an der Stelle hast du ja dann im Endeffekt das Argument, das für jemanden aus dem eher progressiven Spektrum dann doch ungewöhnlich ist, weil du bringst ja quasi die Schuldenbremse als Positivbeispiel dafür, wenn ich dich da richtig verstehe.
Genau, da müssen wir gleich dringend hin. Kurzer Einschub noch zum Exkurs zum Emissionshandel. Der Witz ist ja, dass man in dem FDP-Modell gar nicht den Preis, also man dreht ja nicht am Preis, sondern man dreht an der Menge. Sozusagen, das ist ja immer das Konzept mit hartem Deckel. Das heißt, man sagt, wie viele Emissionen dürfen ausgestoßen werden und die gehen dann runter.
Und da halten sich alle dran, genau.
Genau, und dadurch bewegt sich dann der Preis. Das wäre schlüssig. Ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine ist in der Tat, dass man jetzt schon sieht, wie groß der Druck wird, sobald die Preise steigen. Also Beispiel Tankrabatt, und die FDP war eben dann die Partei, die das vor allem vorangetrieben hat. Mit dem Argument, gut, da konnte sich jetzt keiner darauf einstellen. Deswegen ist es sozusagen ein momenthafter Schock, während dass der CO2-Preis in einem Emissionshandel steigt. Darauf können sich alle einstellen, dann können sie sich auf Alternativen vorbereiten. So, da ist es auch nicht ganz falsch. Ich glaube, es ist in Wahrheit natürlich das System, das viel wahrscheinlicher sehr große Härten produziert, wenn man sich an diese Mengensteuerung hält, weil man dann irgendwann, also einfach sagen muss, naja gut, dann, also jetzt sind die Zertifikate halt irgendwie abgelaufen. Und wenn es bis dahin nicht zufälligerweise sich alle schon wirklich vorbereitet haben und Alternativen gesucht und so, dann trifft sie es halt hart. Und das kann man, glaube ich, mit planhaften Verboten und Anreizen und Subventionen und so besser umgehen. Und es gibt sozusagen das Argument dafür, ein Argument dafür ist ja, dass das sozusagen erstmal da eingespart wird, wo es am billigsten ist, am effizientesten ist und dann sozusagen in den anderen Feldern durch die Planungssicherheit Prozesse angestoßen werden, dass sich Alternativen bilden. Das ist, glaube ich, super nachvollziehbar, wenn man sehr viel mehr Zeit unterstellt. Aber faktisch müssen halt, also haben zum Beispiel Heizungen einfach eine gewisse Lebensdauer. Ja? Und faktisch müssen wir spätestens in den nächsten 20 Jahren, eigentlich in den nächsten 10 Jahren oder so, aufhören, irgendwie fossile Heizung einzubauen. Und bis dahin wird selbst mit noch so kluger Mengensteuerung und Preissteuerung vorher, wird jetzt keine Wundertechnologie auf den Markt kommen, die besser ist als irgendwie eine Wärmepumpe, die aus einer Einheit Energie 3 bis 5 Einheiten Wärme macht. So, das ist, und es wird auch, also im Grunde verschiebt man nur den Einbau in die Zukunft der Technologie, die jetzt schon erkennbar existiert, in der Hoffnung, dass irgendwie ein Wunder geschieht. Und das finde ich auch nicht so überzeugend. Trotzdem ist es ein sehr gutes Instrument und es ist gut, dass es ausgeweitet wird und es ist gut, dass es im Hintergrund existiert. Und es ist schlecht, dass wir dagegen arbeiten mit Subventionen für fossile Brennstoffe und für alles andere, was umweltschädlich ist. Und es wäre gut, wir würden das alleine. Und dann aber nach dem Exkurs jetzt einmal zu der Frage, wie geht man damit um? Und weil du autoritäre Versuchung gesagt hast. Ich halte es eben nicht für eine autoritäre Versuchung und auch nicht für ein autoritäres Argument, überhaupt nicht. Die Dinge, man könnte sagen, dem politischen Alltagskampf zu entziehen oder, so formuliere ich es im Buch ein bisschen abstrakt, den politischen Handlungsspielraum, gemeint ist von gewählten Volksvertretern, Regierungen, einzuschränken. Im Sinne von, ihr könnt halt bestimmte Dinge nicht mehr tun oder wir versuchen euch dazu zu bringen, dass ihr nur noch bestimmte Dinge tun könnt. Und dann sind wir bei der Schuldenbremse, die ich in der Tat, die man fürchterlich blöd und fürchterlich gut finden kann, die aber, würde ich sagen, vollkommen unstrittig ein demokratisch legitimes Instrument ist. Vollkommen unstrittig. Man kann das als demokratische Gesellschaft so machen. Man kann sagen, wir möchten einfach nicht mehr, dass mehr Schulden gemacht werden, weil das schlecht ist aus diesen und jenen Gründen. Und dann entscheidet es eine demokratische Mehrheit, schreibt es in die Verfassung, solange sie nicht dafür sorgt, dass diese Verfassung nicht mehr geändert werden kann. Oder nur noch mit absurd hohen Hürden, die nicht zu erreichen sind. So wie das Ungarn teilweise gemacht hat damals bei der Verfassungsreform 2010 und folgende 2011. Das kann man machen. Das ist vollkommen, das haben wir gemacht, das kann man machen. Wir haben es auch, das zweite Beispiel aus meinem Buch, bei Zentralbanken gemacht. Ja, Zentralbanken, unabhängige Zentralbanken, sind für die Geldpolitik zuständig. Wenn wir also jetzt Inflation haben, dann ist das klassisch sozusagen Gegenstand der Geldpolitik. Und wie jetzt darauf reagiert wird, ob jetzt die Leitzinsen angehoben werden oder nicht, das entscheiden nicht gewählte Volksvertreter. Das entscheiden nicht die Parlamentarier, das entscheidet auch nicht die Bundesregierung, das entscheiden die Zentralbanken, alleine die. Und wenn die gewählten Volksvertreter und die Regierung finden, das ist der falsche Weg, können sie sich auf den Kopf stellen und es ändert gar nichts. Das ist nach allgemeiner Ansicht ein vollkommen legitimes demokratisches Mittel. Daran gibt es nichts zu beanstanden. Ich finde auch nicht, dass man, also man kann das auch anders organisieren, aber man kann das so machen. So, und das ist natürlich das gedankliche Modell, wo man dann auch für Klimaschutz hin kann und wo man sagen muss, wenn man jetzt versucht, bestimmte Dinge festzuschreiben, dann ist auch das kein autoritärer Übergriff, sondern das ist nur ein vollkommen legitimes demokratisches Mittel, das man wählen könnte. Und der Weg wäre dann zum Beispiel analog zur Schuldenbremse irgendeine Verfassungsklausel, Klammer auf, die sogar weniger Bindungswirkung hätte, weil anders als bei der Schuldenbremse natürlich es nicht nur ein, also es geht nicht um den Haushalt, der einmal im Jahr aufgestellt wird, sondern es geht um eine Vielzahl an Maßnahmen und da ist dann immer noch sehr viel mehr Spielraum, irgendwie Dinge zu tun, wenn da jetzt zum Beispiel drin stünde, die Bundesregierung muss sich an ein CO2-Budget von XYZ halten oder so. Das könnte man machen. Ich glaube, dass in die Richtung, ohne dass ich konkret sagen will, wie es geht, aber in die Richtung, glaube ich, muss man denken. Sonst hat man halt, also sonst reibt man sich halt jeden Tag wieder in diesen ganzen immer gleichen Kämpfen auf. Das war jetzt ein sehr langer Vortrag, sorry.
Nee, ich sehe das Argument schon. Ich würde da vielleicht relativieren noch mit einfügen. Wir sehen ja an der Schuldenbremse leider Gottes dann, also aus Sicht der Befürworter, wie wenig das dann gegebenenfalls hält. Ja, ich meine, die Schuldenbremse ist ja quasi das quantifizierbarste überhaupt in der Politik. Ja, wir haben hier den Haushalt, der hat eine bestimmte Zahl und fertig. Aber ich sehe schon das Sondervermögen für CO2 auf uns zurollen. Ja, das wird passieren. Also die Ausnahmen und so weiter, die werden kommen. Die entsprechenden Lobbyinteressen und so weiter. Aber ich stimme dir zu, es würde zumindest ein bisschen oder zumindest für eine Weile unter Umständen die Hitze rausnehmen. Ich meine, diese Unabhängigkeit der Zentralbank, ich packe die mal in Anführungszeichen so ein bisschen, das hat ja letzten Endes für 40 Jahre lang die Finanz- und Geldpolitik komplett aus dem politischen Diskurs rausgenommen. Ob das demokratietheoretisch so clever war, sei mal dahingestellt, aber es war offensichtlich möglich. Ja? Da gebe ich dir vollkommen recht. Und wir werden dann halt vermutlich, also würden wir das jetzt tun, dann würden wir perspektivisch 2060 dann die Modern CO2 Theory kriegen oder sowas, die das dann in Zweifel zieht. Ja, so in Anlehnung an die Modern Monetary Theory, die da jetzt quasi versucht, diesen Konsens ins Wanken zu bringen. Aber immerhin würde es dem gleichen Ziel folgen. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein gewisser Vorteil, weil man dann eben wirklich die Zielsetzung auch nochmal klar macht. Das ist jetzt in Deutschland nicht so das Problem, weil außer der AfD ja alle Parteien zumindest auf dem Papier absolut für den Kampf für den Klimaschutz sind. In den USA wäre das ja ein ganz anderes Thema. Die kriegen natürlich auch keine Verfassungsänderung hin, aber also ja, ich sehe das, aber ich muss ehrlich sagen, ich hab da trotz allem Bauchschmerzen dabei. Ich bin da zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust, was das Thema anbelangt mit Unabhängigkeit der, wie nennen wir die dann, die Weltklimabanken oder was auch immer das dann eben ist. Ja.
Ja, das finde ich, also das ist ja auch, auch total fein. Mir geht es nur darum zu zeigen, also erstens mal zu darauf aufmerksam zu machen, dass man da irgendwie auch über Veränderungen institutioneller Art nachdenken könnte und dass die in einem bestimmten Rahmen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, die ich auch ausführe im Buch, eben nicht autoritär und problematisch sind und auch keine Gefahr für die Demokratie, weil Demokratien nicht in ihrer Form festgelegt sind, sondern veränderbar, gestaltbar, weil da sehr viele Spielräume bestehen, auf sowas zu reagieren. Ich verzichte auch extra darauf, die verschiedenen Labore, nenne ich die in dem Buch, sozusagen explizit sozusagen vorzuschlagen als dieses und jenes müsste passieren, Punkt. Aus zwei Gründen. Erstens fände ich es anmaßend. Zweitens glaube ich sehr daran, dass dieses theoretische Argument stimmt, dass Demokratie immer, also nie in ihrer Form festgelegt ist und dass es sehr, sehr, sehr viele Erscheinungsformen geben kann, dass das auch abhängt von Pfadabhängigkeiten, von lokalen Besonderheiten und so. Das heißt, welche dieser institutionellen Reformschritte oder Maßnahmen man ergreift, hängt auch vom jeweiligen Land, vom Kontext, von der politischen Kultur ab. Das kann verschieden sein, das kann sich auch ändern. Und ich bin nicht derjenige, der die vorgibt oder vorgeben kann und will und so, ist auch alles albern. Ich glaube, man kann sozusagen systematisch sich mal vorstellen, also sowas wie Verfassungsklauseln oder rechtliche Pflichten, ja, in stärkerer Form sind auf jeden Fall schon mal ein Schritt, über den man nachdenken kann. Auch weil die dazu führen würden, dass Gerichte, die ebenfalls vollkommen selbstverständlich wichtiger Teil von demokratischen Ordnungen sind, klarer wissen, wie sie dann zu urteilen haben. Bislang müssen die so ein bisschen damit klarkommen, dass einerseits die großen politischen Vereinbarungen existieren und die Ziele, so Paris, Klimaziele, und andererseits aber halt auch sehr viel anderes gemacht wird. Und irgendwie müssen die sozusagen zwischen diesen nicht vereinbaren Welten irgendwie vermitteln. Und das könnte man ihnen leichter machen. Man könnte Institutionen versuchen zu schaffen, die bestimmte Rechte haben, Gesetze dann wiederum zum Beispiel dem Verfassungsgericht vorzulegen. damit die sozusagen eine permanente Klimanormenkontrolle erfolgt oder so. Man könnte über Vetorechte nachdenken von bestimmten Akteuren, dass sie Gesetze, die nicht mit dem Klimaschutz vereinbar sind, erstmal aufhalten können. Und dann muss man, da geht es sozusagen um Ziele und um Ambitionen. Aber es gibt halt dann auch noch die Ebene danach, nämlich die der Implementation. Selbst wenn wir jetzt beschließen und uns wirklich wollen, dann laufen wir möglicherweise in die vielen diskutierten Probleme, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, dass es zu wenig Handwerker gibt, dass es überhaupt zu wenig Personal gibt, dass die Solarpaneele zum allergrößten Teil aus China kommen und die Bauteile, aus denen sie gemacht werden, fast vollständig, dass bestimmte Rohstoffe vielleicht fehlen, dass die Lieferketten sehr, sehr brüchig sind und es muss nur irgendwie wieder mal ein Schiff quer im Kanal, im Suezkanal stecken und es kommt irgendwie, kommen entscheidende Teile nicht an. Das heißt, das, was zum Beispiel die USA in der Impfstoffproduktion, Corona-Impfstoffproduktion gemacht haben, nämlich genau zu monitoren, was fehlt denn und was muss wo ankommen. Ja, welche Kanüle, welche Spritze, welche Gummidichtung muss jetzt von Connecticut nach Kansas, weil da dieses Unternehmen sitzt, das und so. Das ist natürlich auch was, worüber man nachdenken könnte. Man könnte nachdenken über eigene Behörden für Klimaanpassung, denn das machen wir bisher gar nicht. Das kann aber helfen, die Schocks zu minimieren, in den nächsten Jahren die Ausbildung von Personal irgendwie stärker zu steuern. Das versucht das Klimaministerium jetzt bei Wärmepumpen, zum Beispiel Installateuren. Also da gibt es sozusagen ein riesiges Portfolio an Möglichkeiten, die Institutionen sozusagen vom Ziel bis zur Implementation in die Lage zu versetzen, das auch zu tun. Also sozusagen darauf verpflichtet zu sein, sie darauf im Institutionenzusammenspiel zu verpflichten, das einzuklagen, bestimmte Dinge zu blockieren, andere Dinge in Gang zu bringen und dafür zu sorgen, dass das, was gemeinsam entschieden wird, dann auch passiert. Denn niemand hat was davon, wenn man sich einigt und dann läuft es nicht. Das ist so das Spektrum, glaube ich, der Veränderungen, über die man nachdenken muss. Und die auch nicht alle gleichermaßen umstritten sind vielleicht. Die umstrittensten Teile sind sicher so Dinge wie Vetorechte, Verfassungsklauseln und so, weil es dann da halt irgendwie um politischen Spielraum geht, den man einschränkt. Das halte ich auch für legitim. Aber es gibt auch andere Schritte, die glaube ich, konsensfähiger sind.
Ich habe noch zwei Punkte, die ich kurz anreißen wollte. Und der eine wäre die Frage der sozialen Härten gewissermaßen. Das ist ja was jetzt auch in dieser Heizungsdebatte aufkam und auch bei dem Thema Subventionen eigentlich immer mitschwingt. Nämlich, wie schaffen wir das abzufedern und quasi in Anführungszeichen gerecht zu verteilen, wer von diesen Maßnahmen belastet wird. Weil natürlich ist es wahr, wenn ich sage, hier, ihr müsst eine neue Heizung einbauen, ja, das kann sich natürlich jemand mit einem Jahreseinkommen von 150.000 eher leisten als jemand mit einem Jahreseinkommen von 40.000. Und genauso, wenn der CO2-Preis das Benzin teurer macht, das trifft natürlich Leute härter, die wenig Geld haben, offensichtlich. Ja, ich meine, das ist relativ klar. Und da wäre jetzt dann eben die Frage, weil das kommt in der Klimadiskussion tatsächlich häufiger zu kurz und ich halte es auch für eine offene Flanke, weil da die Koalition der Verhinderer, wenn ich das mal so nennen darf, die beutet es ja dann sehr gerne als Argument für sich aus sozusagen, um alles abzublocken letztlich. Ist jetzt bei den Heizungen eben auch wieder passiert. Was wäre deine Antwort darauf? Also wie kriegen wir das gebacken?
Also ich würde sagen, es ist ein reales Problem, dass man nicht ignorieren darf. So, also es ist beides wahr. Erstens, die Transformation wird Kosten erzeugen, auch Kosten, die vielleicht nicht alle über die Zeit kompensiert und überkompensiert werden, auch wenn kein Klimaschutz sehr viel mehr kostet, das ist auch wahr. Aber das hilft ja oder das ändert ja nichts in dem Moment, dass Kosten entstehen. Es wird auch Leute geben, die da irgendwas bezahlen müssen, mehr als sie es vorher getan hätten. Und es darf aber nicht so sein, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, und ich glaube, es lässt sich immer irgendwie vermeiden, dass Leute daran existenziell zerbrechen. So. Und dass man sehr genau schaut, wie die Verteilungswirkung von solchen Maßnahmen ist, dass man sehr genau schaut, wie man auf welchem Weg helfen muss und dass man es dann auch macht. Also ich finde jetzt die Zahlen irgendwie zum Beispiel zu diesem Heizungsaustausch. Ja, da hat jetzt das Klimaministerium Zahlen vorgelegt oder einen Gesetzentwurf vorgelegt und wie in jedem Gesetzentwurf steht da ein Erfüllungsaufwand am Anfang drin. Das heißt im Wesentlichen, welche Kosten entstehen für die Behörden, aber auch für die Bürger und so. Und da ist jetzt die Schätzung drin, sozusagen so wie die das jetzt planen, ungefähr 9 Milliarden Euro Kosten pro Jahr in den ersten 5 Jahren und dann so etwa 5 Milliarden Euro im Jahr, was sozusagen an Investitionskosten für die Menschen, für die Häuslebauer und Wohnungseigentümer und so zukommen. Ich würde sagen, wenn man sich auch die Summe der Geldvermögen anschaut und wenn man sich anguckt, also einfach, was Leute zur Verfügung haben und was so Häuser wert sind und was sie nicht mehr wert sind, wenn die halt irgendwie nicht mehr beheizt werden können und so, dann gibt es einen substanziellen Teil der Leute, der das, also der sozusagen die Umstellung einfach bezahlen kann. Das ist dann auch Eigentum und das verpflichtet. So. Und es gibt aber auch einen substanziellen Teil, der damit irgendwie große Probleme haben wird. Und in Gottes Namen, dann überlegt man sich halt irgendwie Kreditlösungen und im Zweifel auch irgendwie Förderungen und so. Wir reden über 60 Milliarden im Jahr, die wir sozusagen für klimaschädliche Subventionen ausgeben. Wir reden über 3 Milliarden Euro Tankrabatt, die das gekostet hat. Wir reden über ungefähr 100 Milliarden plus minus allein für Corona-Hilfen für Unternehmen in den ersten Jahren. Das war alles notwendig und so. Und wenn wir jetzt in Gottes Namen ein paar Milliarden im Jahr irgendwie aufwenden müssen, damit wir den Gebäudebestand klimaneutral bekommen, ohne dass die Leute überfordert sind, in Existenznöte geraten, aus ihrem Familienhaus ausziehen müssen mit 78 und oder auf die Straße gehen, weil sie oder irgendwie die ganze Debatte blockieren, weil sie finden, jetzt geht es wirklich zu weit, dann werden wir diese Mittel schon auftreiben. Das ist ein reiches Land, und man kann Schulden machen und es gibt keine besseren Investitionen als in die Klimaneutralität dieser Gesellschaft. Da darf man sich auch wirklich nicht kirre machen lassen. So, wir schütteln Milliarden und Milliarden aus dem Ärmel und das ist die größte Aufgabe der Zivilisationsgeschichte. Und dann darf man jetzt auch nicht irgendwie dann sagen, ja, sozusagen in unnachgiebiger Härte, ja, ihr müsst das jetzt alle bezahlen, Punkt. Damit wird man es nicht gewinnen, damit wird man es nicht hinbekommen, damit wird man es verlieren, das wäre auch nicht gerecht. Und es ist in der Tat sehr verhetzbar, es ist sehr instrumentalisierbar, auf natürlich bekannt schiefe Art, weil die Klimakrise am Ende vor allem die trifft, die wenig haben und weniger die treffen wird, die viel haben, auch wenn sie alle treffen wird. Aber es ist eben so. Und da muss man, glaube ich, gegenarbeiten. Und im Grunde ist das, glaube ich, auch gar nicht kontrovers. Also wenn wir nach dem Koalitionsausschuss, das ist so ein bisschen umstritten, wer sich da intern dafür eingesetzt hat, dass es den quasi einen sozialen Ausgleich gibt und dieser Satz, wir lassen niemanden im Stich bei dem Heizungstausch, eingegangenes Papier gefunden hat, aber alle drei Parteien haben es hinterher für sich geclaimed sozusagen. Also alle sagen, wir verhindern Härten. Also wenn wir uns darauf einigen können, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Ja, ich sehe das ähnlich und ich glaube, das ist auch wieder einer der Faktoren, wo tatsächlich ein gewisser Überlapp besteht dann mit dieser ganzen MMT-Theorie, was wir gerade diskutieren, weil die auf der einen Seite einen ganz guten Blick dafür hat, eben gegebenenfalls das Geld rauszuhauen für die Vermeidung der sozialen Härten und vor allem, weil die den Blick wendet auf die Frage, schmeißen wir das Geld quasi raus, wie zum Beispiel bei der Bankenrettung, wo wir es im Endeffekt nur in Excel-Spreadsheets verteilen, oder benutzen wir das Geld wie bei der Gebäudesanierung in der Realwirtschaft, weil da sind ja die Auswirkungen gegebenenfalls viel heftiger. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Ressourcenmangel und so weiter. Also da muss man schlichtweg vorsichtiger vorgehen, wenn man die Kohle einfach raushaut, weil die potenzielle Marktverzerrung größer ist. Das ist kein Argument dagegen, es ist nur ein Argument für tread lightly. Ja, also einfach gut aufpassen. Und jetzt noch der letzte Punkt, wo ich eine Frage an dich habe, quasi ist, wie siehst du da die Rolle des nicht-demokratischen Auslands? Also vor allem so die Big Three, was so Brasilien, Indien und natürlich China sind. Nee, also was ist da zu erwarten? Sind, weil ich lese immer mal wieder so Artikel über klimaschutzpolitische Leistungen in China. Ja, jetzt haben sie so und so viele Windräder aufgestellt und so viele Solarpaneele und es wird dann meistens unvorteilhaft verglichen mit dem, was wir gemacht haben, ja gerne dann auch die Zahlen aus Bayern. Haben wir da eine Hoffnung, dass gerade diese drei jetzt nicht unbedingt demokratischen Musterstaaten eventuell sogar an uns vorbeiziehen, oder würdest du sagen, nee, das bleibt schon dabei, dass quasi wir Demokratien den Karren aus dem Dreck ziehen müssen? Und Folgefrage, wie gehen wir denn dann da damit um, weil die allermeisten Leute leben ja gar nicht in Demokratien. Also müssen wir quasi zuerst die ganze Welt demokratisch machen, bevor wir eine Chance haben, die Klimakrise zu lösen, weil dann haben wir nochmal eine ganz andere Aufgabe vor uns.
Also kurze Präzisierung und Ehrenrettung. Also ich würde, man muss dann Indien und Brasilien bei allen Problemen, also in Indien regiert eine im Kern autoritäre Partei und in Brasilien regierte bis eben ein im Kern autoritärer Präsident, aber beides sind dann trotzdem immer noch zumindest teildemokratische Staaten. Das Problem ist real natürlich und wenn man sagt, die Demokratien müssen den Karren aus dem Dreck ziehen und das glaube ich auch, sage ich auch, dann muss man natürlich erklären, wie man damit umgeht, dass der Großteil der Welt in nicht-demokratischen Staaten lebt. Ich glaube, ich würde es nicht Gefahr nennen, sondern im Grunde wäre es ja gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Staaten an uns vorbeiziehen, ist im Gesamten überschaubar. Ich glaube nicht dran. China ist in der Tat ein interessanter Fall, was auch daran liegt, dass die Berichterstattung von da sehr schwierig ist, dass sehr viel sehr opak ist, dass wir sehr wenig mitbekommen und dass wir, glaube ich, kein oder sehr viel schlechteres Gesamtbild haben, als wir es aus anderen Staaten haben, was da genau passiert. Tatsächlich passiert beides, soweit ich das beurteilen kann, also ein sehr, sehr forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien, aber eben auch nach wie vor ein Ausbau der fossilen Energien, weil eben der Energiebedarf da enorm zunimmt. So, ich glaube, es gibt im Kern drei Mechanismen, die greifen können. Also taucht jetzt hier schon mehrfach auf, diese alte Idee, wir setzen uns alle an den Tisch, verhandeln ein globales Abkommen, alle ziehen mit, die war irgendwie immer schon albern und es wird auch nicht mehr passieren. Also wenn wir darauf warten, dann sind wir verloren. Was aber passieren kann, ist natürlich, also sind so drei zentrale Mechanismen. Der eine wäre ein Druck. Also man sagt den anderen, ihr müsst aber doch bitte mal und wenn ihr das nicht tut, dann. Das wird man gegenüber China nicht schaffen. Das kann man anderen Staaten gegenüber aber natürlich schon versuchen. Das ist auch so ein bisschen der Modus von dem, was, also würden die jetzt wahrscheinlich anders nennen, aber Deutschland verhandelt gerade mit verschiedenen Schwellenländern sogenannte JETPs, Just Energy Transition Partnerships, die darauf zielen, dass die eben ihre Energiewende erneuerbar schaffen und Deutschland dabei hilft. Und das sind dann so Staaten wie Senegal, Vietnam, Indien, Brasilien kommt vielleicht auch noch, Indonesien, also Staaten, die schon irgendwie groß sind, die sich auch von Deutschland nicht einfach irgendwas sagen lassen, aber die, wenn man sozusagen solche Deals macht, die zum Vorteil von allen sind, da schon bereit sind, zu Dingen einzuwilligen, die sie vielleicht sonst nicht machen würden. Das setzt aber voraus, dass die Staaten wie Deutschland, die das von den anderen verlangen, irgendwie selber so ein bisschen selber machen, weil sonst wird ihnen, also haben sie weder die Expertise noch die Glaubwürdigkeit. Die relevanteren Mechanismen sind, glaube ich, Imitation und Wettbewerb. Imitation hieße, wir kriegen das hier hin und dann läuft es irgendwie gut, weil plötzlich wir die Energie nicht mehr teuer irgendwo einkaufen müssen, weil wir neue Märkte und Industrien entstehen haben, weil die Luft in unseren Städten besser wird und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, oha, es geht ja. Die Sorgen verschwinden so ein bisschen, die Leute verarmen nicht, andere schauen sich das ab. Und Wettbewerb. Also wir machen genau das. Wir bauen unsere eigene Energieversorgung auf. Wir stellen die Automobilindustrie zukunftsfest auf. Wir schaffen neue Märkte. Wir sorgen für einen sozusagen Boom in der Beschäftigung. Wir sorgen dafür, dass bestimmte Vorprodukte hier entstehen und so weiter und so fort. Also wir im Sinne von Demokratien. Und dann wird genau das passieren, was jetzt gerade beim Inflation Reduction Act in den USA passiert ist, also diesem großen Klima-Förderpaket, könnte man sagen. Da wurden hier alle ganz schön nervös. Sehr, sehr nervös plötzlich. So, oha, die USA geben jetzt richtig viel Geld und Anreize, damit sich Firmen da ansiedeln und so, und plötzlich überlegen irgendwelche Batterieproduktionen, die eigentlich nach Europa wollten, vielleicht ist es in den USA doch besser. Und dann überlegen alle, wie können wir jetzt kontern? Weil natürlich da unglaublich viel Geld drin steckt. Das ist ja das Gute. Das ist ja nicht nur irgendwie das ist ja kein Verarmungs- oder Wohlfahrtsprogramm, die Energiewende oder die ökologische Transformation, sondern das ist eine neue Industrialisierung, die da ansteht. Ja? Da entstehen ganz neue Industriegesellschaften. Und wer da vorangeht, und Klammer auf, Deutschland ist im Autobereich da jetzt schon ziemlich weit hinterher, und das ist eine echte Bedrohung für die deutsche Autoindustrie, Klammer zu. Wer da vorangeht, der wird profitieren. Und wenn einige vorangehen, werden die anderen sehr, sehr schnell schauen, ob sie sich's leisten können, da jetzt weiter zu schlafen. Aber irgendwer muss vorangehen. Und ich bin überzeugt, dass das nur Demokratien sein können und werden. Und ich glaube, es spricht sehr viel dafür, es zu machen. Deswegen muss man auch noch nicht alle Hoffnung fahren lassen.
Ja, ich habe da ja schon 2017, glaube ich, drüber geschrieben, dass wir hier in Baden-Württemberg ein echtes Problem haben durch dieses Verschlafen der Mobilitätswende und dieses bräsige Beharren darauf, dass der Porsche schon ewig fahren wird. Aber das ist ein anderes Thema für diejenigen, die interessiert sind. Ich packe den Artikel nochmal in die Shownotes. Ich danke dir unglaublich für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr stimulierend. Ich glaube, ich werde da noch eine ganze Weile dran zu knabbern haben und natürlich auch an der Lektüre deines Buches. Hier der Aufruf an alle, die zugehört haben: Holt euch das Buch, lest es, es ist absolut wert. Auch hier, ich packe den Link nochmal in die Shownotes, genauso wie die Rezension auf Deliberation Daily. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin viel von dir zu dem Thema lesen werden. Ja, folgt dem Jonas auf Twitter, auch das alles verlinkt in den Shownotes, und liest deine Artikel bei Spiegel Online. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Großen Dank dir. Danke für die Einladung.